Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1353 geboren, in einer Welt, in der ein Kind von königlichem Blut nie einfach nur ein Kind war. Mein Name war Margarete. Später würde man mich Margarete, die erste von Dänemark, nennen. Doch bei meiner Geburt war ich vor allem die jüngste Tochter eines Königs, dessen Reich von Unruhe, Schulden, Feinden und ehrgeizigen Nachbarn umgeben war. Mein Vater war Waldemar, der Vierte von Dänemark, den man später Atterdag nannte. Dieser Beiname bedeutete sinngemäß »Wieder Tag« oder »Neuer Tag«. Und er passte zu einem Mann, der versuchte, ein zerfallenes Königreich wieder aufzurichten. Dänemark war vor seiner Herrschaft geschwächt gewesen. Teile des Landes waren verpfändet. Adlige und ausländische Mächte hatten Einfluss gewonnen und die Krone musste sich vieles zurückholen, was eigentlich zu ihr gehörte. Mein Vater war hart, klug und unerbittlich. Er verstand, dass ein König nicht nur herrschen durfte, sondern kämpfen, verhandeln, täuschen und warten musste. Meine Mutter war Hellwig von Schleswig. Durch sie war ich mit einem weiteren wichtigen Machtkreis verbunden, denn Schleswig lag an einer empfindlichen Grenze zwischen dänischen und deutschen Interessen. Schon in meiner Familie sah ich, dass Herkunft Politik war. Jede Ehe, jede Geburt, jede Verwandtschaft konnte Ansprüche schaffen oder Kriege verhindern. Manchmal auch beides zugleich. Ich wuchs nicht in einer friedlichen Märchenwelt auf. Das 14. Jahrhundert war eine Zeit voller Unsicherheit. Die Pest hatte Europa verwüstet. Herrscherhäuser rangen um Gebiete, Städte und Handelsbünde gewannen an Macht. Und im Norden standen Dänemark, Norwegen, Schweden, die deutschen Fürsten und die Hanse in einem ständigen Wechselspiel aus Bündnis und Rivalität. Wer überleben wollte, musste Geduld haben. Wer herrschen wollte, musste mehr sehen als den nächsten Winter. Als Mädchen wurde ich nicht dafür geboren, selbst offen nach einer Krone zu greifen. Die Welt erwartete von mir, dass ich durch Heirat nützlich wurde. Eine Prinzessin war ein Versprechen, ein Pfand, ein Werkzeug der Diplomatie. Doch gerade darin lag eine Schule der Macht. Ich lernte früh, dass Stärke nicht immer laut auftritt. Manchmal trägt sie ein höfliches Gesicht. Manchmal sitzt sie am Rand eines Saales und hört zu, während Männer glauben, nur sie entschieden über die Zukunft. Ich sah meinen Vater regieren, verhandeln und sein Reich Stück für Stück festigen. Ich sah, wie gefährlich Schwäche war und wie teuer ein falsches Bündnis werden konnte. Ich lernte, dass Recht allein wenig nützt, wenn niemand stark genug ist, es durchzusetzen. Und ich lernte, dass Geduld eine Waffe sein kann. Noch wusste niemand, dass ich eines Tages Dänemark, Norwegen und Schweden unter einer gemeinsamen Herrschaft verbinden würde. Noch war ich ein Kind im Norden, umgeben von Namen, Wappen, Verträgen und Grenzen. Aber die Welt, in die ich hineingeboren wurde, formte mich früh. Sie lehrte mich, dass Macht selten verschenkt wird. Man muss sie erkennen, bewahren und im richtigen Moment ergreifen. Ich war noch ein Kind, als mein Leben bereits verhandelt wurde. Für eine Königstochter im 14. Jahrhundert war das nichts Ungewöhnliches. Meine Zukunft gehörte nicht mir allein, sondern dem Reich, der Familie und den politischen Plänen meines Vaters. Eine Ehe war kein privates Versprechen. Sie war ein Vertrag zwischen Mächten, ein Werkzeug gegen Feinde, ein Band zwischen Kronen. Im Jahr 1359 wurde ich mit Håkon dem VI. Verlobt, dem König von Norwegen. Er war zugleich Mitkönig in Schweden und Sohn von Magnus Eriksson, der lange über Norwegen und Schweden geherrscht hatte. Diese Verbindung war weit mehr als eine familiäre Angelegenheit. Sie berührte das ganze nordische Machtgefüge. Dänemark, Norwegen und Schweden standen einander nicht einfach freundlich gegenüber. Sie waren Nachbarn, Rivalen, Verwandte und Gegner zugleich. Jede Krone blickte auf die andere. Jede Adelsgruppe suchte Vorteile. Jede Schwäche konnte ausgenutzt werden. Ich war etwa 6 Jahre alt, als diese Verlobung geschlossen wurde. Håkon war älter als ich, bereits Teil der großen Politik und in Streitigkeiten um Schweden verwickelt. Für mich bedeutete die Verlobung zunächst, dass mein Weg aus Dänemark hinausführen würde. Ich sollte nicht nur Tochter Waldemars bleiben, sondern Königin an der Seite eines norwegischen Herrschers werden. Noch konnte ich die ganze Bedeutung nicht erfassen, aber ich verstand früh, dass mein Name Gewicht hatte. Die Ehe wurde im Jahr 1363 geschlossen. Ich war noch sehr jung. Heute mag das hart erscheinen, aber in meiner Welt wurde über dynastische Ehen anders gedacht. Man suchte nicht nach persönlicher Neigung, sondern nach Sicherung von Ansprüchen. Durch meine Ehe verband sich das wiedererstarkende Dänemark meines Vaters mit dem norwegisch-schwedischen Königshaus. Für Waldemar war das ein kluger Zug. Für mich war es der Beginn eines Lebens, in dem ich lernen musste, fremde Höfe zu verstehen und eigene Stärke zu entwickeln. Am norwegischen Hof begegnete ich einer anderen politischen Kultur. Norwegen war ein weitläufiges Reich aus Küsten, Inseln, Bergen und alten Herrschaftsrechten. Die Wege waren lang, das Meer war verbindend und trennend zugleich. Die Kirche, der Adel und die königlichen Beamten spielten wichtige Rollen. Ich lernte, dass Herrschaft nicht überall gleich aussieht. Ein Königreich ist nicht nur eine Krone, sondern ein Geflecht aus Menschen, Gewohnheiten, Gesetzen und Erwartungen. Meine Stellung war schwierig und lehrreich. Ich war jung, aus Dänemark kommend, verbunden mit einem König, dessen Macht in Schweden umkämpft war. In Schweden standen mächtige Adlige Magnus und Håkon nicht immer loyal gegenüber. Besonders Albrecht von Mecklenburg und seine Anhänger wurden später zu bedeutenden Gegnern. Schon damals lag Unruhe in der Luft. Ich lernte also nicht an einem ruhigen Hof, sondern in einem Raum voller Spannungen. Diese Jahre machten mich vorsichtig. Ich begriff, dass Macht nicht nur auf Schlachtfeldern entschieden wird. Sie entsteht in Gesprächen, in Briefen, in Bündnissen, in der Wahl der richtigen Berater und in der Fähigkeit, Gegner gegeneinander abzuwägen. Als Prinzessin wurde ich verheiratet, um Politik zu sichern. Aber gerade diese Rolle gab mir Einblick in drei Reiche. Dänemark war meine Herkunft. Norwegen wurde mein Herrschaftsraum. Schweden blieb ein umkämpftes Versprechen. Ich war als Bündnis gedacht. Doch mit jedem Jahr lernte ich, selbst zu handeln. Aus dem Werkzeug der Politik wurde langsam eine Spielerin der Politik. Im Jahr 1370 brachte ich meinen Sohn zur Welt. Sein Name war Olaf. In ihm verbanden sich die Linien Dänemarks und Norwegens. Und damit wurde aus meinem persönlichen Leben sofort wieder Politik. Ein Kind in einem Königshaus ist niemals nur ein Kind. Es ist Hoffnung, Anspruch, Gefahr und Versprechen zugleich. Olaf war der Sohn Håkons des Sechsten von Norwegen und meiner, der Tochter Waldemars des Vierten von Dänemark. Durch seinen Vater stand er in der norwegischen Königsfolge. Durch mich konnte er Anspruch auf Dänemark erheben, wenn mein Vater ohne männlichen Erben starb. Genau darin lag seine Bedeutung. In einer Welt, in der Reiche durch Blutlinien, Ehen und Erbansprüche verbunden oder zerrissen wurden, konnte ein einzelnes Kind die Ordnung des Nordens verändern. Als Mutter sah ich in Olaf natürlich mehr als einen Thronerben. Ich sah ein Kind, das Schutz brauchte. Aber ich wusste auch, dass sein Leben niemals frei von Politik sein würde. Jeder Blick auf ihn war ein Blick in die Zukunft. Adlige, Bischöfe, Räte und ausländische Mächte verstanden, was seine Geburt bedeutete. Durch ihn konnte Dänemark wieder enger mit Norwegen verbunden werden. Durch ihn konnte mein Einfluss wachsen. Durch ihn konnten aber auch Feinde versuchen, unsere Familie zu schwächen. Mein Vater Waldemar herrschte weiter in Dänemark. Er hatte viel erreicht, aber seine Politik hatte auch Widerstand geschaffen. Dänemark war für die Hanse und für norddeutsche Mächte ein wichtiger Raum, denn der Handel über Ostsee und Nordsee war von größter Bedeutung. Städte wie Lübeck beobachteten aufmerksam, wer über dänische Meerengen, Inseln und Häfen Macht ausübte. Auch schwedische und mecklenburgische Interessen kreuzten unsere Wege. Olaf wurde also in eine Welt hineingeboren, in der jeder Anspruch geprüft, bestritten und verteidigt werden musste. Ich lernte in diesen Jahren, nicht nur als Ehefrau und Mutter zu denken, sondern als Hüterin einer Zukunft. Håkon war König von Norwegen, doch seine Stellung in Schweden blieb schwierig. Mein Vater war König von Dänemark, doch auch dort musste die Krone gegen Adelsinteressen und auswärtige Kräfte bestehen. Zwischen diesen Reichen stand ich, jung, aufmerksam und zunehmend erfahren. Ich begann zu verstehen, dass meine Aufgabe nicht darin bestand, auf Ereignisse zu warten. Ich musste sie vorbereiten. Olafs Geburt stärkte meine Stellung. Eine Königin ohne Kind kann geachtet sein, aber eine Königin mit einem Thronerben besitzt ein anderes Gewicht. Ich wurde nicht mehr nur als dänische Prinzessin an Håkons Seite betrachtet, sondern als Mutter eines möglichen dänischen Königs und eines norwegischen Erben. Diese Rolle verlangte Vorsicht. Zu viel offener Ehrgeiz hätte Gegner alarmiert. Zu wenig Entschlossenheit hätte andere ermutigt, uns zu übergehen. Ich übte mich in jener Kunst, die später mein ganzes Leben prägen sollte, Macht aus Nähe, Geduld und Recht zu formen. Ich musste nicht immer laut sprechen, um gehört zu werden. Ich musste nicht immer sichtbar handeln, um wirksam zu sein. Ich sammelte Verbündete, beobachtete Familienlinien, achtete auf die Stimmung der Räte und begriff immer deutlicher, dass ein Reich nicht durch Geburt allein gehalten wird. Noch war Olaf ein Kind, noch lebte mein Vater, noch konnte niemand sicher wissen, welche Krone einmal auf wessen Haupt ruhen würde, aber mit meinem Sohn war ein Weg entstanden, der Dänemark und Norwegen näher zusammenbringen konnte. Und ich wusste, wenn dieser Weg sich öffnete, durfte ich nicht zögern. Im Jahr 1375 starb mein Vater Waldemar IV. Mit seinem Tod endete nicht nur ein Leben, sondern eine ganze politische Ordnung begann zu wanken. Er hatte Dänemark nach Jahren der Schwäche wieder gestärkt, Besitzungen zurückgewonnen, königliche Macht erneuert und Feinde herausgefordert. Doch er hinterließ keinen lebenden Sohn, der ihm unmittelbar hätte folgen können. Damit wurde die Frage der Nachfolge zur Schicksalsfrage für das Reich. Ich wusste sofort, was auf dem Spiel stand. Mein Sohn Olaf war durch mich Waldemars Enkel. Er hatte also einen starken Anspruch auf den dänischen Thron. Aber im 14. Jahrhundert genügte ein Anspruch allein nicht. Er musste anerkannt, verteidigt und politisch durchgesetzt werden. Andere Linien, andere Verwandte und andere Mächte konnten eigene Kandidaten stützen. Besonders die mecklenburgischen Interessen waren gefährlich, denn sie suchten im Norden immer wieder Einfluss. Olaf war noch ein Kind. Er konnte nicht selbst regieren, nicht verhandeln, nicht reisen, nicht die Großen des Reiches überzeugen. Also musste ich handeln. Ich war seine Mutter, aber ich wurde zugleich seine politische Stimme. Ich trat nicht als Königin von Dänemark auf, denn formal war Olaf derjenige, dessen Wahl erreicht werden musste. Doch ich wusste, dass ich ohne Entschlossenheit alles verlieren konnte, die Stellung meines Sohnes, den Einfluss meiner Familie und die Möglichkeit, Dänemark und Norwegen eines Tages enger zu verbinden. Die dänischen Reichsräte und Großen mussten gewonnen werden. Sie hatten eigene Interessen und wollten nicht einfach einen fremden Willen hinnehmen. Für sie war ein minderjähriger König zugleich Chance und Risiko. Ein Kind auf dem Thron konnte Spielraum für den Adel bedeuten, aber auch Unsicherheit. Ich musste ihnen zeigen, dass Olaf nicht nur ein Name in einer Erbfolge war, sondern die beste Lösung für Dänemark. Durch ihn blieb die Verbindung zu Waldemars Linie erhalten. Durch mich konnte Kontinuität gesichert werden. Durch Håkon und Norwegen öffnete sich zugleich ein größerer nordischer Zusammenhang. Im Jahr 1376 wurde Olaf als König von Dänemark anerkannt. Das war ein entscheidender Sieg. Aber dieser Sieg war kein ruhiger Triumph. Ich wusste, dass jeder minderjährigen König Gegner anzieht. Deshalb musste die Regentschaft festgeführt werden. Ich übernahm die tatsächliche Regierung im Namen meines Sohnes. Damit begann jener Abschnitt meines Lebens, in dem ich nicht mehr nur Teil von Bündnissen war, sondern selbst Macht ausübte. Meine Aufgabe war schwierig. Dänemark bestand aus Inseln, Landschaften, Burgen, Adelsrechten, Kirchenbesitz und Handelsinteressen. Die Hanse blieb ein mächtiger Faktor. Lübeck und andere Städte achteten darauf, dass kein nordischer Herrscher ihre Handelswege zu stark kontrollierte. Im Inneren musste ich verhindern, dass Adlige die Minderjährigkeit meines Sohnes ausnutzten. Ich musste königliche Rechte schützen, Einnahmen sichern und zugleich vermeiden, zu viele Gegner auf einmal zu schaffen. Ich regierte nicht mit bloßer Härte. Härte allein macht blind. Ich setzte auf Geduld, Verhandlungen, rechtliche Ansprüche, gezielte Bündnisse und die Kunst, Menschen an ihre Vorteile zu erinnern. Wer mir nützlich war, konnte auf Anerkennung hoffen. Wer die Ordnung gefährdete, musste mit Widerstand rechnen. Der Tod meines Vaters hatte mich in eine neue Rolle gezwungen. Ich war nicht länger nur Tochter, Ehefrau und Mutter eines Thronerben. Ich war die Frau, die Dänemark im Namen eines Kindes führen musste. Und ich lernte schnell, wer in Zeiten der Unsicherheit zögert, wird von anderen regiert. Im Jahr 1380 starb mein Gemahl Håkon der VI. Damit verlor ich den Mann, mit dem mein Leben seit meiner Kindheit politisch verbunden gewesen war. Unsere Ehe war aus Bündnissen geboren worden, nicht aus freier Wahl. Doch sein Tod veränderte nicht nur mein persönliches Leben. Er veränderte die Machtverhältnisse im Norden. Mein Sohn Olaf war bereits König von Dänemark. Nun wurde er auch König von Norwegen. In ihm vereinigten sich zwei Kronen und ich stand als seine Mutter und Vormünderin im Mittelpunkt dieser Ordnung. Ich trug nicht selbst den Königstitel, aber ich führte die Regierung. Deshalb war ich in Wahrheit eine Königin ohne Krone. Nicht Königin als herrschende Monarchin nach männlichem Muster, aber die entscheidende Hand hinter zwei Reichen. Norwegen war anders als Dänemark. Dänemark war dichter, näher an den Handelswegen der Ostsee, stärker von Adel, Inseln, Burgen und Auseinandersetzungen mit der Hanse geprägt. Norwegen war weit, langgestreckt vom Meer bestimmt, mit Küsten, Fjorden, Bergen und alten Verbindungen über den Nordatlantik. Zu Norwegen gehörten auch Gebiete wie Island, Grönland, die Färöer, Orkney und Shetland. Ein solches Reich regierte man nicht nur vom Thronsaal aus. Man regierte es durch Vertrauen, Briefe, Beamte, Recht und die Anerkennung lokaler Kräfte. Ich musste also zwei sehr unterschiedliche Reiche zusammenhalten. In Dänemark durfte der Adel nicht glauben, die Minderjährigkeit meines Sohnes bedeute königliche Schwäche. In Norwegen musste ich zeigen, dass die neue Ordnung Kontinuität brachte und nicht dänische Übermacht. Ich wusste, wie gefährlich Misstrauen sein konnte. Wer zwei Kronen verbindet, darf nicht so wirken, als wolle er die eine verschlingen, um die andere zu stärken. Meine Herrschaft beruhte auf Olaf, aber meine Autorität wuchs aus meiner eigenen Fähigkeit. Ich führte Verhandlungen, bestätigte Rechte, achtete auf Einkünfte, setzte Männer ein, die mir dienten und hielt die Linie meines Hauses zusammen. Ich verstand, dass Macht nicht immer in großen Schlachten sichtbar wird. Häufig entscheidet sie sich in Urkunden, in der Besetzung eines Amtes, in der Kontrolle einer Burg, in einer Heirat, in einem Versprechen, das rechtzeitig gegeben oder verweigert wird. Gleichzeitig blieb Schweden ein ungelöstes Problem. Håkon hatte dort Ansprüche gehabt, doch die schwedische Krone war in den Händen Albrechts von Mecklenburg. Viele schwedische Adlige waren unzufrieden, aber Unzufriedenheit allein schafft noch keine neue Ordnung. Ich beobachtete genau, was dort geschah. Schweden konnte gefährlicher Gegner oder künftiger Teil einer größeren nordischen Lösung sein. Noch war die Zeit nicht reif, aber ich wusste, dass sie kommen konnte. In diesen Jahren wurde mein politischer Stil deutlicher. Ich vermied unnötige Verschwendung. Ich bevorzugte Kontrolle vor Glanz. Ich suchte keine leeren Ehrentitel, sondern tatsächliche Handlungsmacht. Männer konnten sich mit Kronen, Siegeln und feierlichen Worten schmücken. Ich fragte, wer am Ende die Burgen hielt, wer die Steuern einnahm, wer die Räte überzeugte und wer im entscheidenden Moment gehorchte. Olaf war jung, aber seine Stellung war gewaltig. Als König von Dänemark und Norwegen verkörperte er eine Verbindung, die mein Vater vielleicht erhofft, aber nicht selbst erreicht hatte. Ich musste diese Verbindung schützen, bis er selbst regieren konnte. Vielleicht dachte ich damals, meine wichtigste Aufgabe sei, ihm ein stabiles Erbe zu bewahren. Ich ahnte nicht, dass mir bald alles genommen werden sollte, worauf diese Ordnung ruhte. Doch bis dahin regierte ich weiter, vorsichtig und entschlossen. Ich war Witwe, Mutter und Vormünderin. Ohne Krone führte ich zwei Reiche. Und jeder, der mich unterschätzte, machte bereits seinen ersten Fehler. Im Jahr 1387 traf mich der Verlust, der alles hätte zerstören können. Mein Sohn Olaf starb unerwartet. Er war noch jung, erst 17 Jahre alt. Mit ihm verlor ich mein einziges Kind, den Mittelpunkt meiner persönlichen Hoffnung und die Grundlage jener Ordnung, die ich seit Jahren aufgebaut hatte. Ich hatte für ihn verhandelt, für ihn regiert, für ihn Dänemark und Norwegen zusammengehalten. Nun war er tot. Eine Mutter verliert in einem solchen Augenblick nicht nur einen Erben. Sie verliert eine Zukunft, die sie mit jeder Entscheidung geschützt hat. Doch ich lebte in einer Welt, die Trauer nur kurz erlaubte. Ein Thron bleibt nicht leer, ohne dass andere Hände nach ihm greifen. Wenn ich mich zurückgezogen hätte, wenn ich nur Mutter geblieben wäre, wären Dänemark und Norwegen sofort in gefährliche Unsicherheit gefallen. Olafs Tod schuf ein politisches Vakuum. In Dänemark gab es keinen unmittelbaren König aus seiner Linie. In Norwegen war die Lage ebenso empfindlich. Verschiedene Adlige, Verwandte und auswärtige Mächte konnten nun eigene Ansprüche oder Kandidaten ins Spiel bringen. Besonders die mecklenburgische Seite blieb gefährlich. Albrecht von Mecklenburg herrschte bereits in Schweden und seine Familie hatte Interesse daran, auch in Dänemark Einfluss zu gewinnen. Ein schwacher Augenblick hätte genügt, um das Werk vieler Jahre zu verlieren. Ich musste schnell handeln. Nicht als Königin im gewöhnlichen Sinn, denn die Rechtsformen waren kompliziert. Aber als die Person, der die Räte und Großen am ehesten zutrauten, Ordnung zu halten. In Dänemark wurde ich als bevollmächtigte Herrin anerkannt. In Norwegen erhielt ich ebenfalls die führende Stellung. Man nannte mich nicht einfach Königin, sondern mit Formulierungen, die meine tatsächliche Macht ausdrückten. Mächtige Herrin, Gebieterin, Vormund des Reiches. Solche Worte waren mehr als Höflichkeit. Sie waren politische Anerkennung. Es war ein außergewöhnlicher Moment. Eine Frau ohne lebenden Sohn, ohne neuen Ehemann und ohne eigene Königskrönung hielt zwei Reiche zusammen. Das konnte nur gelingen, weil ich längst bewiesen hatte, dass ich regieren konnte. Die Großen hatten gesehen, dass ich Verträge verstand, Burgen sichern konnte, Finanzen im Blick behielt und nicht leicht zu überlisten war. Meine Autorität entstand nicht aus einem plötzlichen Wunder, sondern aus Jahren der Arbeit. Gleichzeitig musste ich eine neue Erbfolge vorbereiten. Ohne Erben wäre meine Macht nur Übergang gewesen. Ich wandte mich meiner Familie zu und wählte einen jungen Verwandten. Bogislav aus dem Haus Pommern, den wir später Erik nannten. Er war der Sohn meiner Nichte Maria und damit mit dem dänischen Königshaus verbunden. Durch ihn konnte ich eine dynastische Lösung schaffen, die Dänemark und Norwegen eine Zukunft gab und zugleich meine politische Linie fortsetzte. Doch noch war Erik ein Kind. Und genau das bedeutete, dass meine eigene Stellung weiter notwendig blieb. Ich würde nicht einfach Platz machen. Ich würde formen, sichern und führen, bis die Ordnung stark genug war. Ich hatte meinen Sohn verloren, aber nicht meine Aufgabe. Der Tod Olafs war der dunkelste Einschnitt meines Lebens. Doch aus diesem Einschnitt entstand meine größte Macht. Nicht, weil ich keine Trauer kannte, sondern weil ich sie nicht über die Reiche siegen ließ. Ich verstand. Wer in der Stunde des Verlustes handlungsfähig bleibt, entscheidet oft mehr als in Jahren des Friedens. Nach Olafs Tod hätte meine Macht zerbrechen können. Stattdessen weitete sich mein Blick nach Schweden. Dort herrschte Albrecht von Mecklenburg, ein König, der vielen schwedischen Adeligen immer unerträglicher wurde. Sein Haus stand für starke deutsche Einflüsse, für mecklenburgische Interessen und für eine Politik, die mächtige schwedische Familien gegen ihn aufbrachte. Unzufriedenheit allein reicht jedoch nie. Sie braucht eine Richtung, und diese Richtung wurde ich. Schweden war für mich nicht nur ein weiteres Reich auf einer Karte, es war der fehlende Teil einer nordischen Ordnung. Dänemark hatte ich im Namen meines Sohnes geführt, Norwegen ebenso. Nun, da Olaf tot war, musste ich zeigen, dass meine Macht nicht nur aus Mutterschaft bestand. Wenn schwedische Adlige mich riefen, dann nicht aus Freundlichkeit, sondern weil sie wussten, dass ich stark genug war, Albrecht herauszufordern und Ordnung zu schaffen. Im Jahr 1388 wandten sich führende schwedische Adlige an mich. Sie erkannten mich als Herrin und Regentin an, wenn ich ihnen gegen Albrecht half. Das war ein gefährlicher Schritt. Wer in einen inneren Konflikt eines anderen Reiches eingreift, gewinnt nicht automatisch eine Krone. Er gewinnt zuerst Feinde, Kosten und Risiken. Aber ich wusste, dass die Gelegenheit außergewöhnlich war. Zum ersten Mal konnte Dänemark, Norwegen und Schweden unter einer gemeinsamen politischen Führung zusammenfinden. Albrecht unterschätzte mich. Viele Männer taten das. Sie sahen eine Witwe, eine Frau ohne eigenen Königstitel. Vielleicht eine geschickte Verwalterin, aber nicht unbedingt eine Macht, die ein Heer und ein Reich bewegen konnte. Doch ich hatte längst gelernt, dass Unterschätzung ein Geschenk sein kann. Wer glaubt, eine Frau könne nicht gefährlich werden, bemerkt oft zu spät, dass sie bereits Verträge geschlossen, Verbündete gewonnen und die nächste Bewegung vorbereitet hat. Der entscheidende militärische Zusammenstoß kam im Jahr 1389. Bei Osle, nahe Falköping, trafen meine Truppen und meine schwedischen Verbündeten auf Albrechts Heer. Die Schlacht endete mit seinem Sturz. Albrecht wurde gefangen genommen, ebenso sein Sohn. Damit war die mecklenburgische Macht in Schweden schwer getroffen. Für mich war dieser Sieg nicht nur militärisch wichtig. Er veränderte die politische Vorstellungskraft des Nordens. Plötzlich war sichtbar, dass die drei Reiche nicht nur rivalisieren mussten. Sie konnten unter einer gemeinsamen Hand stehen. Aber ein Sieg auf dem Feld löst nicht alle Probleme. Stockholm blieb noch jahrelang ein schwieriger Punkt, denn die Stadt wurde von mecklenburgischen und hanseatischen Interessen gestützt. Die Hanse, besonders Lübeck und andere Städte, beobachtete genau, ob meine Macht ihre Handelsfreiheiten bedrohen konnte. Ich musste also nach der Schlacht nicht nur herrschen, sondern verhandeln. Der Norden war kein Brettspiel, auf dem eine Figur nach einem Sieg einfach stehen bleibt. Jede Stadt, jede Burg, jeder Rat und jedes Handelsprivileg verlangte Aufmerksamkeit. Ich ließ Albrecht nicht sofort frei. Seine Gefangenschaft war ein politisches Werkzeug. Solange er in meiner Hand war, konnte er nicht ungehindert gegen mich arbeiten. Gleichzeitig musste ich verhindern, dass seine Anhänger aus ihm einen Märtyrer machten. Es ging darum, Stärke zu zeigen, ohne neue Feinde unnötig zu vermehren. Der Kampf um Schweden zeigte, was aus mir geworden war. Ich war nicht mehr nur die Tochter Waldemars, nicht nur die Witwe Håkons, nicht nur die Mutter Olafs. Ich war die Herrin, an die sich ein Reich wandte, wenn es seinen König loswerden wollte. Mit Osle begann der Weg zu etwas Größerem, einer nordischen Union, die mehr war als ein Bündnis und weniger einfach als ein einziges Reich. Nach dem Sieg über Albrecht von Mecklenburg im Jahr 1389 stand mir der Norden offener als je zuvor. Doch ich wusste, ein gefangener König, ein gewonnener Kampf und die Anerkennung durch schwedische Adlige machten noch keine dauerhafte Ordnung. Macht ist leicht zu verlieren, wenn sie nur auf einem Augenblick beruht. Ich brauchte eine Lösung, die Dänemark, Norwegen und Schweden nicht nur vorübergehend verband, sondern dynastisch, rechtlich und politisch absicherte. Dafür brauchte ich einen Erben. Mein Sohn Olaf war tot. Ich selbst konnte die Reiche führen, aber eine Zukunft musste über meine Lebenszeit hinausreichen. Deshalb wählte ich meinen jungen Verwandten Bogislav aus dem Haus Pommern, der später den nordischen Namen Erik erhielt. Er war mit meinem Haus verbunden und konnte als Nachfolger aufgebaut werden. In ihm fand ich ein Werkzeug, aber auch eine Notwendigkeit. Einen männlichen Erben, den die Reiche anerkennen konnten, während ich weiter die eigentliche Führung behielt. Erik wurde nach und nach in Stellung gebracht. Im Jahr 1389 wurde er in Norwegen als Erbe anerkannt. Später folgten Dänemark und Schweden. Ich arbeitete dabei nicht hastig. Jedes Reich hatte eigene Rechte, eigene Räte, eigene Erwartungen. Dänemark war nicht Norwegen, Norwegen nicht Schweden. Wer sie einfach gleich behandeln wollte, hätte Widerstand erzeugt. Also achtete ich darauf, die Formen zu wahren. Die Reiche sollten sich verbunden fühlen, aber nicht ausgelöscht. Stockholm blieb zunächst ein schwieriger Punkt. Nach Albrechts Niederlage hielten sich dort seine Anhänger und Kräfte, die mit der Hanse verbunden waren. Piraten und sogenannte Vitalienbrüder mischten sich in die Kämpfe ein, plünderten und störten die Ordnung im Ostseeraum. Es reichte also nicht, einen König gefangen zu nehmen. Ich musste Handelsinteressen, Städte, Adlige und militärische Gewalt zugleich im Blick behalten. Der Norden war ein Netz, und wer an einem Faden zog, bewegte viele andere. Im Jahr 1397 kam schließlich der große Schritt. In Kalmar wurde Erik feierlich gekrönt. Dänemark, Norwegen und Schweden sollten unter einer gemeinsamen Krone verbunden werden. Was später Kalmarer Union genannt wurde, war kein einfaches modernes Staatsgebilde. Es war eine mittelalterliche Verbindung dreier Reiche, jedes mit eigenen Gesetzen und eigenen Räten, aber mit einem gemeinsamen König. Gerade darin lag die Kunst: Einheit schaffen, ohne die Eigenständigkeit sofort zu zerstören. Ich stand im Zentrum dieses Werkes, auch wenn Erik die Krone trug. Das war kein Zufall. Ich hatte ihn ausgewählt, geformt und politisch durchgesetzt. Er war der sichtbare König der Zukunft. Doch ich blieb die erfahrene Hand, die die Gegenwart lenkte. Viele verstanden das. Manche akzeptierten es widerwillig. Aber solange ich lebte, wussten die Räte, Städte und Adelsgruppen, dass hinter der jungen Krone eine Frau stand, die Verträge lesen, Gegner binden und Reiche zusammenhalten konnte. Kalmar war ein Höhepunkt meines Lebens, aber kein Ende meiner Arbeit. Eine Union ist leichter zu verkünden als zu regieren. Zwischen Dänen, Norwegern und Schweden bestanden alte Rivalitäten, verschiedene Interessen und tiefes Misstrauen. Die Hanse beobachtete aufmerksam, ob eine starke nordische Ordnung den Handel verändern würde. Adelige fragten sich, ob ihre Freiheiten bedroht waren. Städte wollten Rechte bewahren. Jeder Gewinn an Einheit erzeugte neue Ängste. Trotzdem war Kalmar ein Ereignis von großer Bedeutung. Zum ersten Mal standen die drei nordischen Königreiche in einer gemeinsamen Ordnung, die mehr war als eine zufällige Personalverbindung. Ich hatte den Tod meines Sohnes, den Sturz eines Gegners und die Unsicherheit der Erbfolge in ein politisches Werk verwandelt. Nicht durch schnelle Gesten, sondern durch Jahre der Geduld. Ich war nicht in Kalmar geboren worden, und doch wurde dort sichtbar, was meine ganze Lebensschule bedeutet hatte. Eine Prinzessin, als Bündnis verheiratet, eine Mutter, als Vormund gebraucht, eine Witwe, als Herrin anerkannt, formte eine Union. Nicht mit einer Krone auf meinem eigenen Haupt, sondern mit einer Macht, die niemand übersehen konnte. Nach Kalmar hätte man glauben können, mein Werk sei vollendet. Dänemark, Norwegen und Schweden standen unter einer gemeinsamen Krone. Erik war feierlich eingesetzt. Und die Ordnung, für die ich so lange gearbeitet hatte, war sichtbar geworden. Doch ich wusste besser als jeder andere, eine Union entsteht nicht durch eine Zeremonie. Sie entsteht erst, wenn Menschen gehorchen, wenn Burgen gehalten werden, wenn Steuern fließen, wenn Räte zustimmen und wenn Gegner keine bessere Gelegenheit finden. Ich blieb deshalb die bestimmende Kraft. Erik trug die Krone, aber ich führte die Politik. Das war kein Widerspruch, sondern Notwendigkeit. Er war jung und unerfahren. Ich kannte die Reiche, ihre Familien, ihre alten Streitigkeiten, ihre Empfindlichkeiten und ihre gefährlichen Grenzräume. Ich wusste, wann man nachgeben musste und wann Nachgiebigkeit als Schwäche gelesen wurde. Herrschaft war für mich kein Schauspiel der Größe. Herrschaft war Arbeit. In Dänemark setzte ich die Politik meines Vaters auf eigene Weise fort. Waldemar hatte das Reich wieder aufgerichtet. Ich wollte verhindern, dass es erneut in die Hände übermächtiger Adelsgruppen, Gläubiger oder fremder Interessen fiel. Königliche Rechte, Burgen und Einkünfte mussten gesichert werden. Verpfändete Besitzungen sollten, wo immer möglich, an die Krone zurückkehren. Ein Reich, das seine Einnahmen verliert, verliert zuerst seine Beweglichkeit und danach seine Freiheit. Auch in Norwegen musste ich vorsichtig handeln. Das Land war weit, seine Verbindungen führten über das Meer und seine alten Rechte durften nicht leichtfertig verletzt werden. Norwegen war nicht bloß ein Anhängsel Dänemarks. Es war ein Königreich mit eigener Würde. Wenn ich wollte, dass die Union Bestand hatte, musste ich zeigen, dass gemeinsame Herrschaft nicht gleichbedeutend mit dänischer Übernahme war. Genau diese Balance war schwierig. Stark genug sein, um Ordnung zu sichern, aber nicht so grob, dass Widerstand wächst. Schweden blieb am empfindlichsten. Dort hatten viele Adlige mich gegen Albrecht gerufen, aber sie wollten deshalb nicht dauerhaft ihre eigene Macht verlieren. Wer einen Herrscher um Hilfe bittet, erwartet oft Dankbarkeit, nicht Kontrolle. Ich verstand das. Doch ich wusste auch, dass eine Union, die nur auf den Launen des Adels beruht, bald zerfällt. Also arbeitete ich mit schwedischen Räten, bestätigte Rechte, suchte Ausgleich und hielt zugleich daran fest, dass die gemeinsame Krone echte Autorität besitzen musste. Meine stärkste Waffe war selten Gewalt allein. Gewalt war teuer, unsicher und erzeugte neue Feindschaften. Viel wirksamer waren Geduld, Urkunden, Heiratspläne, Pfandlösungen, Ämterbesetzungen und sorgfältig gesetzte Abhängigkeiten. Ich konnte warten. Manche Gegner verstanden das zu spät. Sie suchten den schnellen Vorteil, während ich die Lage so veränderte, dass ihre Möglichkeiten kleiner wurden. Die Hanse blieb ein weiterer Faktor. Ihre Städte, besonders Lübeck, waren im Ostseehandel mächtig. Sie wollten sichere Handelswege und Privilegien, aber keine zu starke nordische Herrschaft, die Zölle, Meerengen und Märkte kontrollierte. Ich konnte die Hanse nicht einfach ignorieren. Zu viel offener Konflikt hätte Handel und Einnahmen gefährdet, zu viel Nachgiebigkeit aber hätte die Krone geschwächt. Also verhandelte ich, wog ab und suchte Nutzen, ohne mich unterwerfen zu lassen. Ich wusste, dass viele mich nach anderen Maßstäben beurteilten, weil ich eine Frau war. Manche erwarteten Milde, andere hielten meine Macht für widernatürlich oder nur vorübergehend. Ich machte daraus keinen öffentlichen Streit. Ich regierte einfach so, dass sie mit mir rechnen mussten. Wenn Männer sich an Titeln festhielten, hielt ich mich an Ergebnisse. Erik sollte eines Tages selbstständig herrschen, doch ich sah auch seine Schwächen. Er war nicht ich. Er hatte nicht meine Schule durchlaufen, nicht meine Verluste getragen, nicht meine Geduld gelernt. Vielleicht hoffte ich trotzdem, dass die Ordnung stark genug sein würde, ihn zu tragen. Meine Macht lag nicht in einem einzigen Sieg, sondern in der Fähigkeit, nach dem Sieg weiterzuarbeiten. Kalmar hatte die Union sichtbar gemacht. Ich musste sie jeden Tag neu zusammenhalten. Im Jahr 1412 führte mich mein letzter großer politischer Weg nach Süden. Noch immer war ich nicht bereit, mich aus der Macht zurückzuziehen. Die Union von Dänemark, Norwegen und Schweden bestand, aber sie war kein ruhendes Werk. Sie musste verteidigt, geordnet und erweitert werden. Besonders Schleswig blieb ein empfindlicher Punkt. Dieses Herzogtum an der Grenze zwischen dänischer und deutscher Welt war seit meiner Kindheit Teil der großen nordischen Machtfrage gewesen. Wer Schleswig kontrollierte, kontrollierte nicht nur Land, sondern Zugang, Einfluss und Sicherheit. Ich reiste in Richtung Flensburg, um dort politische Fragen zu klären und die Stellung der Krone zu sichern. Es war Herbst. Ich war nicht mehr jung, aber meine Entschlossenheit war nicht verschwunden. Ich hatte zu viele Jahre damit verbracht, Reiche zusammenzuhalten, um am Ende nachlässig zu werden. Macht verzeiht Nachlässigkeit selten. Selbst ein altes Recht kann verloren gehen, wenn niemand stark genug ist, es einzufordern. Doch mein Körper folgte meinem Willen nicht mehr. Im Oktober 1412 erkrankte ich schwer. Am 28. Oktober starb ich an Bord eines Schiffes in der Flensburger Förde. So endete mein Leben nicht in einem ruhigen Saal, nicht in einer abgeschlossenen Kammer fern der Politik, sondern unterwegs, nahe einer umkämpften Grenze, mitten in den Fragen, die mich seit meiner Jugend begleitet hatten. Vielleicht passte das zu mir. Ich war nie eine Frau gewesen, die Macht als Schmuckstück betrachtete. Für mich war sie Bewegung, Verantwortung und Arbeit. Mein Leichnam wurde später nach Dänemark gebracht. Ich fand meine letzte Ruhestätte im Dom zu Roskilde, dem großen königlichen Erinnerungsort. Dort lag ich nicht als Randfigur einer Dynastie, sondern als eine der mächtigsten Herrscherinnen des Nordens. Ich hatte keine Krone als alleinige Königin getragen, wie spätere Zeiten es vielleicht erwartet hätten. Doch mein Einfluss war größer als der vieler gekrönter Männer. Nach meinem Tod blieb Erik von Pommern als König zurück. Ich hatte ihn aufgebaut, eingesetzt und durch meine Autorität gestützt. Doch ohne meine Hand wurde sichtbar, wie schwer mein Werk tatsächlich war. Die Kalmarer Union bestand weiter, aber sie blieb von Spannungen durchzogen. Dänische, norwegische und schwedische Interessen ließen sich nicht dauerhaft ohne Reibung verbinden. Besonders Schweden widersetzte sich immer wieder einer zu starken gemeinsamen Herrschaft. Was ich mit Geduld zusammengehalten hatte, verlangte nach meinem Tod dieselbe Kunst. Und nicht jeder, der eine Krone trägt, besitzt diese Kunst. Mein Vermächtnis liegt nicht darin, dass die Union für immer friedlich blieb. Das tat sie nicht. Mein Vermächtnis liegt darin, dass ich in einer Zeit, die Frauen selten offene Herrschaft zugestand, die politische Ordnung Nordeuropas veränderte. Ich wurde als Tochter verheiratet, als Mutter gebraucht, als Witwe unterschätzt und als Herrin anerkannt. Ich überlebte den Tod meines Vaters, meines Mannes und meines Sohnes. Aus jeder dieser Brüche formte ich neue Macht. Ich verstand Herrschaft nicht als lauten Triumph, ich verstand sie als Fähigkeit, Möglichkeiten zu erkennen, bevor andere sie sehen. Ich wartete, verhandelte, drohte, band, löste, bestätigte und entzog. Ich wusste, dass eine Urkunde manchmal stärker sein kann als ein Schwert und dass ein Sieg nur dann etwas zählt, wenn man die Ordnung danach beherrscht. Wenn man sich an mich erinnert, dann nicht nur als Margarete, die erste von Dänemark. Erinnert euch an mich als die Frau, die aus dynastischen Splittern eine nordische Union formte. Als die Herrin, die ohne eigene Königskrönung über drei Reiche gebot. Als die Macht im Hintergrund, die so stark wurde, dass niemand sie mehr übersehen konnte. Und vielleicht lässt sich mein Leben in einem Satz zusammenfassen. Eine Krone kann man erben. Herrschaft muss man beweisen. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.